Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Die Tagesschau um 20 Uhr einschalten müssen, das war gestern. Einen Film aus der Videothek ausleihen, das klingt heute wie aus einer anderen Welt. Und den Geburtstag eines Promis im Lexikon nachschlagen, das hört sich schon nach dem letzten Jahrhundert an. Drei Beispiele, die zeigen, die Digitalisierung hat in ein paar Jahren unser Leben drastisch verändert und oft auch einfacher gemacht. Darum geht's heute im Podcast der Zeitfragen. Ich bin Martin Mayer, schön, dass Sie dabei sind. Das Wissen der Welt ist nur einen Klick weit weg. Filme streamen so einfach wie nie und selbst diesen Podcast können Sie dank Internet hören, wann und wo immer Sie wollen. Das alles passiert so problemlos, dass ein Thema kaum eine Rolle spielt, nämlich die Energie, die all das verbraucht. Und die ist enorm groß. Rechnet man die Informations- und Kommunikationstechnik zusammen, trägt das zur Erderwärmung so viel bei wie der gesamte Flugverkehr der Welt. Aber Energiesparen ist in der Computerbranche eher ein Randthema. Noch, denn bei steigenden Energiepreisen könnte sich das ändern. Bloß wie spart man in der digitalen Welt? Genau darum ging es vor wenigen Tagen bei der Clean IT-Konferenz in Potsdam. Und, auch das fast ein Novum, die Teilnehmenden sind in echt begrüßt worden.
Ja, ich darf Sie herzlich begrüßen. Endlich mal wieder ein Saal, wo man in Gesichter schauen kann. Denn das waren schlimme Zeiten.
Christoph Meinl, Direktor des Potsdamer Hasso-Plattner-Instituts. Seit über 20 Jahren wird hier Software erforscht und das Programmieren gelehrt. Doch an das Thema der Konferenz, die Christoph Meinl Anfang April vor Publikum eröffnet, hat bisher selbst hier fast niemand einen Gedanken verschwendet.
Ja, wir wollen über Clean IT nachdenken. Und sehen, was die Informatik, was die digitalen Technologien mit Klimafragen zu tun haben.
Clean, also sauber, wäre eine Software, die möglichst wenig Energie verbraucht. So etwas gibt es sogar schon, nur hat es bisher kaum jemand bemerkt. Maxim Asjoma hat die Konferenz für das Hasso-Plattner-Institut, kurz HPI, organisiert.
Als wir die Themen recherchiert haben, habe ich das Feedback bekommen, wir machen sowas gar nicht. Wenn man dann aber tiefer geschaut hat und gesagt hat, naja, wenn du das jetzt schneller machst oder das anders organisierst, heißt das nicht auch, dass du Strom sparst? Und da haben wir in ganz vielen Fällen gesehen, dass rein zufällig bei Forschungsprojekten sehr viel Energie gespart wurde, ohne dass man es wollte. Und das haben wir dann einfach konsequent weitergetrieben und in kürzester Zeit 15 Projekte entdeckt, nur am HPI, wo wir mit energieeffizienten IT-Systemen vorankommen können. Aber niemand hat es auf dem Schirm gehabt.
Ein echter Energiefresser ist die künstliche Intelligenz, kurz KI. Die findet sich zum Beispiel in jedem Spracherkennungs- oder Übersetzungsprogramm. Und schon eine einzige Google-Suchanfrage verbraucht so viel Strom wie eine Wohnzimmerlampe, die 3 Minuten lang brennt. Besonders aufwendig ist die Entwicklung von KI-Systemen. Großrechner müssen dafür riesige Datenmengen in immer neuen Durchgängen auswerten. Eine Studie der University of Massachusetts schätzt, dass das Training einer einzigen KI-Anwendung so viel Treibhausgas erzeugt wie 400 Flugreisen zwischen Berlin und New York. Dass es auch wesentlich energiesparender ginge, davon ist der Potsdamer Informatiker Josef Bethke überzeugt. Würden die Großcomputer statt mit 32-stelligen nur mit einstelligen Zahlen rechnen, würden sie für die gleiche Aufgabe 95% weniger Strom verbrauchen.
Der Nachteil ist momentan noch, dass eben ein wenig die Genauigkeit reduziert wird dadurch. Eventuell muss einmal die Erkenntnis bestehen, dass man doch 1-2% Genauigkeit aufgeben kann, dass das in Ordnung ist, wenn man dafür eben an anderen Stellen große Vorteile hat. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und der zweite ist natürlich aber auch, dass das ja, praxistauglich insofern werden muss, dass es einfach funktioniert, dass die Leute es verwenden können, dass dadurch eben auch die Popularität von der ganzen Sache größer wird.
Noch fehlen Computerchips, die auf die einfachere Rechenart optimiert sind. Programmierer haben bisher auch kein Werkzeug, das ihnen schon beim Schreiben des Computercodes anzeigt, wie viel Energie er später verbrauchen wird. Und für die wissenschaftliche Karriere ist die Arbeit an Clean IT kein Vorteil. Noch fehlen entsprechende Fachzeitschriften, Stipendien und Studiengänge. Doch das soll sich ändern. Die Informatikprofessorin Agathe Merceron bereitet an der Berliner Hochschule für Technik gerade den ersten Kurs zum Thema nachhaltige IT vor.
ich denke, wir, also auch Lehrende von Hochschulen, müssen wir auch daran denken, die nächste Generation da anzubieten und auch Werkzeuge also, ja, zu geben. Weiß ich nicht, ob das für die ein Thema ist. Ich weiß es nicht. Aber für mich ist es ein Thema.
Die gut besuchte Potsdamer Konferenz hat gezeigt, dass das Interesse an sauberer Software wächst. Zwei Staatssekretäre und zwei Verbandspräsidenten waren angereist und auch der Chef des Öko-Instituts, Jan-Peter Schemmel. Denn er möchte, dass die beiden Großthemen des nächsten Jahrzehnts, Nachhaltigkeit und Digitalisierung, zusammengedacht werden.
Das ist was, wo wir tatsächlich diesen Kulturwandel brauchen bei all denen, die IT entwickeln, sei es die Hardware, sei es die Software. Und das fand ich heute hier sehr positiv, dass man gemerkt hat, dass sehr viele Akteure, die heute auch versammelt sind, tatsächlich ein Mindset haben, nein, wir wollen gute IT machen, wir wollen gute Software machen, wir wollen gute KIs machen. Und das heißt, das sind welche, die den Nachhaltigkeitskriterien gerecht werden.
Als ersten Schritt hat das Öko-Institut den Energieverbrauch verschiedener Textverarbeitungsprogramme getestet. Die Unterschiede waren groß. Als besonders sparsam erwies sich das Programm Okular, mit dem sich PDF-Dateien, Bilder, E-Books und anderes anzeigen lassen. Als erste Software überhaupt wurde Okular im März mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Dirk Messner, der Chef des Umweltbundesamts, sieht darin den Beginn einer umfassenden Auseinandersetzung mit dem Energieverbrauch der Digitalisierung.
Am Ende braucht man wirklich sehr solide Studien, wo wir darauf schauen, was Indikatoren sind, auf deren Grundlage man das beurteilen kann, weil da gibt es bisher keinen wissenschaftlichen Konsens dazu. Und den versuchen wir jetzt herzustellen.
Christoph Meinl, der Chef des Hasso-Plattner-Instituts, will dazu beitragen. Ausdrücklich wies er in seinem Schlusswort darauf hin, dass die Potsdamer Veranstaltung die erste Clean-IT-Konferenz war.
Also wenn man nicht weiß, ob man weitermachen will, dann gibt man keine Nummer. Wenn man sagt, es ist das erste gewesen, dann ist es klar, es wird nächstes Jahr eine zweite Clean IT-Konferenz geben. Ich hoffe, wir sehen Sie spätestens dann wieder und wünsche jetzt noch schöne Gespräche beim Rausgehen, einen guten Heimweg und dann spätestens bis nächstes Jahr. Wiedersehen.
Hoffen wir mal, dass die IT-Branche das Thema saubere Software auch wirklich voranbringt. Dirk Asendorpf über die erste Clean IT-Konferenz in Potsdam. Ganz sicher ein Thema mit Zukunft bei den Energiepreisen, die ja gerade durch die Decke gehen. Das gilt auch für die Spritpreise. Autofahren ist damit so teuer wie nie. Das ist aktuell für alle, die aufs Auto angewiesen sind, mindestens ärgerlich oder aber ein echtes Problem. Es rückt aber auch etwas ins Bewusstsein, nämlich wir brauchen eine Verkehrswende in diesem Land. Schon allein, weil uns sonst die Klimakrise um die Ohren fliegen wird. Immerhin ist der Verkehr der drittgrößte CO2-Verursacher in Deutschland. Nun klingt das immer so groß und sehr abstrakt, aber im Kleinen wird deutlich, was es bedeutet. Weniger Autofahren zum Beispiel. Genau das voranbringen will nun eine Berliner Firma, von der man das nicht unbedingt erwarten würde, ein Autohaus nämlich. Mit einem neuen Konzept möchte dieses Autohaus die Mobilitätswende beschleunigen. Sven Kästner war zu Besuch bei einem Händler, der seine Zukunft in Zweirädern sieht.
Stop and Go im Berliner Stadtteil Friedrichshain. Auf der Frankfurter Allee brummt der Verkehr über 6 Spuren. Die Straße gehört zu den befahrensten in Deutschland. Hier im Erdgeschoss eines Plattenbaus hat das Autohaus Gohlbeck 30 Jahre lang Neuwagen ausgestellt.
Hallo!
Heute sind hinter der Glasfassade des Showrooms keine Autos mehr zu sehen, sondern Transporträder. Mobilitätshaus heißt die Filiale jetzt. Alles zum Thema unter einem Dach, so beschreibt Geschäftsführer Sebastian Olenji das Konzept.
Wir glauben, dass in Zukunft die Leute ins Mobilitätshaus gehen, um dort alle ihre Mobilitätsbedürfnisse zu erfüllen. Dass sie dort vielleicht ein Lastenfahrrad oder ein normales Fahrrad kaufen, dass sie sich dort vielleicht das Abo der öffentlichen Verkehrsmittel besorgen, aber auch vielleicht das Elektroauto oder den Elektrotransporter. Also dass alle Mobilitätsbedürfnisse an einem Ort gelöst werden können.
Ein Geräusch aus der Anfangszeit. 1982 eröffnete Familie Gohlbeck im Ostberliner Zentrum eine private Trabantwerkstatt. In der DDR-Mangelwirtschaft ein florierendes Geschäft, das nach der Wiedervereinigung mit den Westautos weiterlief. Doch jetzt hat die Verkehrswende Sohn Christoph Gohlbeck zum Umdenken gebracht.
Autohäuser werden weniger Geschäft machen in Zukunft. Sie müssen anderes Geschäft machen, wenn es zu einer konsequenten Verminderung des CO2-Anteils kommt. der Mobilität am Gesamtausstoß in Deutschland und anderswo geht.
Am Berliner Stadtrand betreibt der Politikwissenschaftler eine zweite Filiale. Dort verkauft er weiterhin Autos. Und auch in der Innenstadt arbeitet noch die Werkstatt für Autos mit Verbrennungsmotor. Gerade löst ein Mitarbeiter mit einem Druckluftschrauber die Räder eines Wagens. Das Geschäft mit Wartung und Service lohnt sich. Aber Christoph Gohlbeck ahnt, dass sich das in einigen Jahren ändern könnte. Denn Elektroautos lassen die Margen, also die Gewinnspannen, schrumpfen.
Tesla bietet heute schon die Inspektionen, an denen wir im Autohaus immer sehr gut Marge auch anteilig hatten, bietet Inspektionen als Download an. Der Kontaktpunkt zwischen Kunde und Betrieb beschränkt sich häufig noch auf einen nicht sehr nachhaltig, sprich nicht margenrelevanten Reifenwechselprozess und selbst der entfällt bei Ganzjahresreifen.
Reine Elektroautos haben kein Getriebe, brauchen keinen Ölwechsel und keine Abgasuntersuchung. Selbst die Bremsbeläge müssen selten getauscht werden, weil der Elektromotor am Bremsvorgang beteiligt ist. Schön für die Autobesitzer, aber schwierig für die unabhängigen Werkstätten.
Ein monopolartig konzentriertes Geschäft bei den herstellergebundenen Betrieben ist nicht nur absehbar, sondern wird schon ganz klar angekündigt. Einfach aus Haftungsgründen, wenn Sie für die autonom fahrenden Fahrzeuge ganz anders auch haften werden, werden Sie dieses Geschäft an sich ziehen.
Christoph Gohlbeck vermisst in seiner Branche zuweilen das Bewusstsein für die drohenden Probleme. Dabei kündigt sich der Ärger bereits an. Schon heute sammeln moderne Autos mit ihren vielen Sensoren massenhaft Daten. Die Autohersteller erlauben freien Werkstätten aber nur auf wenige zuzugreifen. Viele Defekte dürfen nur noch Vertragswerkstätten beheben, sagt Wilhelm Hülsdonk vom Zentralverband des deutschen Kraftfahrzeuggewerbes.
Bezogen auf das Wartungs- und Servicegeschäft sind wir vorsichtig, wachsam und wir setzen uns dafür ein, dass alle Leistungen, die nach dem Vertrieb des Fahrzeugs kommen, im Gewerbe, im Wettbewerb untereinander gemacht werden. Und wenn uns das gelingt, so wie in den letzten Jahrzehnten, dann sind wir durchaus optimistisch als Branche.
Der Verband fordert von Kartellbehörden und Gesetzgeber dafür zu sorgen, dass nicht nur die Hersteller selbst das Wartungsgeschäft übernehmen dürfen. Dann falle auch genug für die etwa 22.000 unabhängigen Werkstätten ab, so die Hoffnung. Ein Faktor allerdings fehlt in dieser Rechnung. Es wird weniger zu reparieren geben, wenn weniger Autos unterwegs sind. Und genau das ist ein zentrales Ziel der Mobilitätswende. Der Verkehrssektor soll bis 2030 nur noch halb so viel CO2 ausstoßen wie heute.
Um das zu schaffen, brauchen wir einen Mix aus verschiedenen Strategien. Da gehört sicherlich die Elektromobilität dazu, also die vorhandenen Autos effizienter und klimafreundlicher machen, aber auch die Verlagerung des Autoverkehrs, des privaten Autoverkehrs auf andere Verkehrsmittel, also auf den öffentlichen Verkehr, den Radverkehr, aber auch Sharing-Mobilität, die ja immer ein Bindeglied darstellt.
Verkehrsexperte Thorsten Koska vom Wuppertal-Institut hält die Mobilitätswende für erreichbar. Dafür müsse die Politik aber die richtigen Voraussetzungen schaffen.
Wenn es tatsächlich so ist, dass wir gute Rahmenbedingungen für die Verkehrswende bekommen, dann werden weniger Fahrzeuge benötigt, dann kaufen sich auch weniger Leute sowohl privat als auch dienstlich Fahrzeuge. Und in dem Fall ist es für die Autohändler existenziell, dass sie sich ein anderes Standbein suchen und eher zu Mobilitätsanbietern werden.
Wir haben natürlich teilelektrische Fahrzeuge. Wir haben sowohl Schwerlastenfahrräder hier stehen, zweispurig, und dann die einspurigen Lösungen.
Wenn der Verkehrsexperte recht behält, dann wäre Christoph Gohlbeck mit seinem Berliner Mobilitätshaus auf dem richtigen Weg. Dort ist Geschäftsführer Sebastian Olenji jedenfalls optimistisch. Er will seinen Kundinnen und Kunden individuelle Mobilitätskonzepte verkaufen.
Wir wollen dahin beraten, besonders hier in diesem urbanen Kontext, dass es eben nicht nur das Auto sein muss, sondern dass es viele andere zusätzliche Möglichkeiten gibt, sich fortzubewegen, die nachhaltiger und gerade hier in der Innenstadt häufig auch viel schneller sind. Und deswegen bieten wir mit dem Mobilitätshaus eine immer breitere Palette an verschiedenen Verkehrsmitteln an.
Autos gehören in der Filiale übrigens nicht mehr dazu. Die gibt es seit Anfang des Jahres hier nicht mehr zu kaufen.
Naja, womöglich ist das neue Geschäftsmodell des früheren Berliner Autohauses wirklich tragfähiger. Damit sind wir schon am Ende dieses Podcasts der Zeitfragen. Ganz zum Schluss möchte ich Ihnen noch unsere Feature ans Herz legen. Im Aktuellen geht es auch um ein digitales Thema, nämlich das Traden in der Hosentasche, sprich den Aktienhandel per Smartphone. Da wird ja sehr viel versprochen von allen möglichen Apps, aber was dran ist und ob das wirklich ein kluges Investment ist, das ist Thema im neuesten Feature. Am besten abonnieren Sie uns, einfach Zeitfragen und Feature in die Podcast-App Ihrer Wahl eingeben und Sie verpassen keine Folge mehr. Das Ganze ist natürlich ein kostenloses Abo und Sie finden uns auch bei Spotify oder in der DLF-Audiothek. Ich bin Martin Meyer, sage vielen Dank fürs Zuhören, freue mich aufs nächste Mal und bis dahin Ihnen eine gute Zeit.